Dann gehen wir gleich rein. Ich habe schon gehört, der Talk wird die Zeit gut nutzen. Wir haben McLemmon da. McLemmon hat letztes Jahr schon was über USB erzählt, über die alten USB-Versionen, über das alte Zeug. Jetzt kommt das moderne Zeug hier, ja, USB 4 Version 2.0. Was diese ganzen Zahlen zu bedeuten haben und wie es funktioniert, was die Version 2 ist, was USB 4 ist. Das werden wir jetzt alle zusammen lernen. Viel Spaß.
Hallo, ich bin McLemmon, meine Pronomen sind er, ihm. Ihr findet mich im Fediverse auf Matrix und nur noch kurze Zeit auch auf ICQ. Wenn ihr über diesen Talk auf Social Media was posten wollt, verwendet doch bitte die Hashtags GPN22 und USB-WTF wie letztes Jahr, dann finden das auch alle. Kurze Frage, wer hat denn meinen ersten USB-Talk gesehen, live oder aus der Konserve? Okay, das ist gut ein Drittel. Mhm. Für die, die es nicht gesehen haben, gibt es jetzt die 15 Sekunden Zusammenfassung. Ich war auf der GPN 21 und habe über USB 1, 2 und 3 erzählt. Das Thema ist ziemlich unendlich und habe daher einen zweiten Talk in Aussicht gestellt. Ein zukünftiges Problem für ein zukünftiges Ich. Ich bin immer noch ich, aber diese Zukunft ist jetzt. Ja, USB so 1 bis 3.2 hat uns 14 verschiedene Steckertypen gebracht und alle Farben des Regenbogens für diese Stecker. Ja, auch gleichzeitig. Das heißt, diese Farben sind komplett wertlos inzwischen und wir wollten ja eigentlich die Probleme mit den Steckern loswerden. Deswegen wollen wir nicht mehr Stecker zweimal umdrehen müssen. Dafür gibt es jetzt den umkehrbaren USB-A-Stecker. Achso, das andere Ende des Kabels meint ihr. Den umkehrbaren USB-Micro-B-Stecker. Könnt ihr für 15 Euro kaufen. Wenn euch das nicht überzeugt, warum sich entscheiden müssen? Es gibt Stecker, die können beides. Ich habe das Gerät da, wer es nachher sehen möchte. Aber ich sehe schon, die fragenden Blicke, ihr wollt da irgendwas Besseres, nämlich den umkehrbaren USB Type-C-Stecker. Ob das wirklich so ist, werden wir rausfinden. Da gibt es zunächst die Cable und Connector Specification. Die definiert nur Kabel, Stecker und Buchsen, aber keine Funktionalität. Das sind zufällig 420 Seiten. Die kommen in verschiedenen Revisionen, so wie beim USB bei allen Standards so. Die werden regelmäßig aktualisiert und verbessert tatsächlich und enthalten in einer bestimmten Revision immer alle vorherigen Engineers Change Notices. Diese Revisionen 1.0 bis 1.4 haben in dem Fall den Type-C-Stecker für USB 3 eingeführt und praktischerweise rückwirkend auch für USB 2. Die Revision 2.0 hat das dann für USB 4 hergerichtet. Dann kam Extended Power Range für mehr Power beim Laden. Die 2.2er-Version macht mehr Bandbreite für USB 4 Version 2.0 und die aktuelle Version 2.3 ersetzt jetzt den Audio Adapter Accessory Mode durch den Liquid Corrosion Mitigation Mode. Tolle Klänge und für Multiport Charger, also Ladegeräte mit mehreren Buchsen, gibt es bessere Definitionen. Also diese Dinge werden tatsächlich gut aktualisiert. Wenn wir uns jetzt so eine USB-C-Buchse anschauen, ja, ungefähr so, dann hat die oben eine Reihe Pins, eine Bank und unten noch eine zweite. Die Nummerierung erfolgt im Uhrzeigersinn aus eurer Sicht. Wofür werden diese 24 Pins verwendet? Ganz außen ist viermal Ground, also Masse, die sind miteinander verbunden. Dann haben wir viermal die Versorgungsspannung, also da ist Power drauf. Dann gibt es die D-Plus- und D-Minus-Pins, da ist USB 2, das sind die guten alten für USB 2. Dann neu, eigentlich nicht neu, gab es mit 3 auch schon zwei Pärchen und Differentialsignalen für High-Speed-Datentransfers. Ja? Und zwei Pins für den Sidebus und ganz wichtig, zwei Pins für den Configuration-Channel, da werden wir noch was drüber hören. Ja, also das ist eine Full-Featured Type-C USB-C-Buchse. Wie schaut das beim Stecker aus? Im Prinzip genauso, nur wird halt andersrum nummeriert mit den Pins praktischerweise. Es gibt ein paar kleine Änderungen, nämlich statt dem CC1-Pin haben wir CC. Okay. Statt dem CC2-Pin gibt es VCON, das ist eine Konnektorspannung, wo der Stecker selber mit Strom versorgt wird, weil da sind kleine Chips drinnen, ganz praktisch. Und B7 und B6, die zwei Pins, die bleiben leer. Da ist nichts drauf. Also gemeinsam sieht das so aus, ist jetzt doch nicht so scary wie gedacht. In Natura sind die tatsächlich deutlich kleiner als hier abgebildet. Ja? Nur als Hinweis. So ein so eine Full-Featured-Buchse und ein Full-Featured-Stecker. Dazwischen brauchen wir ein Full-Featured-Kabel. Ja, das heißt tatsächlich in der Spezifikation so, ist dort als Serviervorschlag so präsentiert, das sind 18 einzelne Adern, aber so ein Diagramm ist halt jetzt nicht hübsch, so ein Querschnitt gibt da viel mehr her. Hier sehen wir schon viele Gruppierungen an Kabeln, ist alles ein bisschen gequetscht, danke an TubeTime, dass ich dieses Foto verwenden durfte. Und ein hochqualitatives Kabel ist natürlich deutlich hübscher, ja, hier in der Coax-Ausführung, danke an TubeTime auch für dieses Ding. USB-C-Kabel müssen aber nicht immer Full-Feature sein, da gibt es auch andere. Zum Beispiel das High-Speed-Kabel. High-Speed, wir erinnern uns, ja, USB 2.0, 480 Megabit pro Sekunde. Und du kannst über dieses langsame Kabel natürlich auch entsprechend langsam laden. Zum schneller Laden gibt es die Charging-Kabel. Ja, die haben auch nur USB 2-Daten, aber die haben mehr Power beim Laden, ja, auch sehr praktisch. Es gibt auch Buchsen, die keine Daten führen. Wir nennen das Ladegerät, ja. So einfach ist es. Die Dinger irgendwie unterscheiden zu können, wäre an sich nett. Optisch gibt es da wenig Möglichkeiten. Beschriftung ist Mangelware. Ja, und Kabelmarkierungen seit der Connector-Spezifikation 2.2 braucht alles ein Logo. Also fast. Zertifizierte Full-Featured-Kabel sollen Markierungen tragen. Der Trend geht in die richtige Richtung, behaupte ich mal. Ja. Schwierig. Die Logos werden heutzutage lasergraviert, das heißt, sie halten länger als 2 Wochen und dann sind sie nicht von den Fingern weg. Taktile Markierungen gibt es leider überhaupt nicht. Ich muss dazu weder blind noch irgendwie sehgeschwächt sein, weil unterm Tisch, hinterm PC, am Abend ist es auch finster so, dass ich nichts davon sehen kann. Aber immerhin, es gibt 70 Seiten Spezifikation, wie die Logos auszusehen haben, wenn es sie denn gibt. In Farbe und bunt für die Verpackung, ja, die wunderschönen Bögen und Certified USB, eine Geschwindigkeitsangabe und eine Leistungsangabe, wie viel denn das Kabel aushält, bevor es abfackelt. Für die Stecker gibt es das Ganze und auch für die Handbücher in Monochrom und etwas kleiner, weil so ein Stecker ist klein, da muss das Platz finden, damit man das lesen kann. Ist doch schon mal gut. Es gibt noch andere Logos. Die High-Speed- und Charging-Kabel haben einfach keine Geschwindigkeitsangabe, weil die haben auch keine Geschwindigkeit. Und jetzt stecken wir halt mal so ein zertifiziertes Kabel an und schauen, was passiert. Da sagt der Configuration Channel, hallo, ich habe ein Kabel erkannt, ein Attach-Event oder ein Detach-Event, wenn ich es abziehe. Und über diesen Configuration Channel werden sehr viele Sachen verwaltet. Bei der Buchse haben wir gesehen, 2 CC-Pins, beim Stecker nur einen. Und dieser eine ist tatsächlich durch das ganze Kabel durchverbunden. Der andere Pin heißt VCON und terminiert am Stecker. Da ist diese Verbindungsspannung und damit werden die Chips im Stecker versorgt. Damit kann ich feststellen, hat da jemand was angesteckt? Wie herum ist das Kabel drinnen? Also das kann ich ja... gehen wir in die Ägypter und kann dieses Kabel und auch den Twist im Kabel damit erkennen. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung wird da erkannt. Die Alternate Modes, was kann ich da noch übertragen? Und wie schnell kann ich darüber laden? Laden und Stromversorger, auch so ein Thema, ne? Eigentlich ein Problemthema. USB wird ja nicht nur für Daten verwendet, sondern auch zum Aufladen von kleinen Geräten. Und das liefert so 2,5 bis 4,5 Watt. Menschen sind ungeduldig, insbesondere wenn sie vergessen haben, über Nacht das Handy anzuhängen und das Laden dauert jetzt gefühlt Ewigkeiten. Die Industrie hat sich daher was überlegt und hatte Ideen und hat diese Ideen auf den Markt gebracht. Das sind ein paar davon. Die meisten von diesen Schnellladesystemen sind zueinander inkompatibel, werden unter verschiedenen Namen vertrieben, teilweise lizenziert und sublizenziert, anders vermarktet und manche davon brauchen spezielle Kabel und spezielle Stecker, damit sie überhaupt was tun. Ein paar sind auf die Idee gekommen, mehr als 6 Ampere über so ein kleines USB-Kabel zu machen. Nicht vergessen, Ampere sind das, was Kabel warm macht. Ja? Das ist wichtig. Die Lösung dafür war, das Implementers Forum hat das verstanden, hat gesagt, hey, Battery Charging, updaten wir ein bisschen, und weil alle Hersteller unter einen Hut zu kriegen, das dauert lang, das ist sehr, sehr schwierig und die verdienen halt echt gut daran, ihr proprietäres Zeug zu verkaufen. Aber wir probieren es mal. Also, Battery Charging mit USB Type-C, ja, gibt 7,5 Watt. Das funktioniert und ist abwärtskompatibel mit so ungefähr allen Geräten auf diesem Planeten. Und mit Type-C-Steckern sogar 15 Watt. Aber eine langfristige Lösung kann natürlich noch mehr. Wer hat denn schon mal was von USB Power Delivery gehört oder kennt eine Person, die das gehört hat? Nachdem ich es gerade gesagt habe, haben es alle gehört. Da sind ein paar Hände nicht oben. Ich kann auch Gebärdensprache, wenn ich möchte. Genau, ist gar nicht so neu, wie man glauben möchte. Ja? Power Delivery hat 2012 schon angefangen in der Version 1.0 und konnte damals schon 100 Watt und es war möglich, mit einem Kabel Daten und Stromversorgung zu machen. Ziemlich cool eigentlich. Der USB-Host, der liefert damals Strom, ein Gerät konsumiert den Strom, es gibt 5 fixe Profile, davon implementiert der Host ein paar und das Gerät sucht sich aus der Liste was aus und sagt, das hätte ich gerne. Und da gehen bis 100 Watt und über den USB-Micro-B-Stecker, der wird da schon sehr warm, gehen nur 60, weil sonst wird dem zu warm. Power Delivery 2.0 kam zeitgleich mit USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed Plus, das geht so richtig von der Zunge, unterstützt USB-Stecker A, B und C. Ausgehandelt wird das bei Type-C auch schon über den Configuration Channel. Ein paar Kleinigkeiten werden über das, an den Profilen gedreht. Wenn ein Kabel mehr als 3 Ampere übertragen soll, dann braucht es jetzt so einen elektronischen Marker, der sagt, ich halte das aus, es war warm, aber ich fackel nicht ab. Das ist ganz praktisch. Und in der Revision 1.2 von dem gab es dann keine fixen Profile mehr, sondern so Delivery Rules, die etwas flexibler sind und nur noch 5, 9, 15 und 20 Volt. Die 12 Volt sind rausgeflogen. War wohl nicht so beliebt. Power Delivery 3.0, das ist das, was heutzutage die meisten Leute meinen, wenn von Power Delivery die Rede ist. Die Steckertypen A und B fliegen komplett weg, das geht nur noch über Type-C. Hat aber viele Verbesserungen, zum Beispiel Programmable Power Supply, PPS. Damit kann ich die Spannung von 3,3 Volt, das ist so das, was ein LiPo braucht, bevor er aufbläht und kaputt ist, bis 21 Volt sehr genau regeln. Und damit können Geräte ihre Akkus sehr viel schonender laden und sehr viel genauer laden. Das heißt, es ist effizienter und die Geräte halten länger, weil die Akkus nicht so schnell kaputt gehen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Weil alles ein Logo braucht, hat auch der Certified USB Fast Charger natürlich ein Logo. Die wichtigste Angabe, nämlich wie fast geht das Chargen. Die 45 Watt in dem Beispiel stehen ganz unten rechts in hellgrau auf weiß. Also Farbkontrast, was ist das? Kann man schlecht lesen. Und es ist auch quasi die kleinste Angabe im Logo. Was bringt Power Delivery 3 noch? Authentication, das heißt 100 Seiten Spezifikation, wie denn dieser Dialog authentifiziert wird, wie werden da Zertifikate übertragen, wie werden Prüfsummen gebildet, um künftige Dialoge zu beschleunigen, Repeated Authentication und was gibt es für Challenges zwischen den Portpartnern, um gegen Replay-Attacken gewappnet zu sein, also bessere Security. Dann gibt es noch Fast Roll Swap, wenn jetzt mein Laptop zum Beispiel, ich hänge da einen Hub dran, mein Laptop versorgt den Hub mit Strom, ich verwende das praktisch, dann denke ich mir, wird langsam leer, Ladegerät an den Hub anstecken. Dann tauschen die beiden die Rolle und der Hub lädt jetzt den Laptop. Praktisch, mit Fast Roll Swap geht das ganze Umtauschen sehr viel schneller, es gibt nur noch eine Unterbrechung dabei, weil aus Sicht einer Benutzerin, einfach nur Strom dran stecken, was dahinter an Magie passiert und wie komplex das ist, ist mir egal, Hauptsache es funktioniert. Ja. Dann ging es weiter mit Power Delivery 3.1, Revisionen, ganz viele davon, bringen mehr Stabilität in das System, behandeln Edge Cases etwas besser, liefern mehr Reporting und Info, was jetzt genau passiert, aber mehr Power. Jetzt nämlich mit Extended Power Range bis zu 240 Watt. Das ist genug für Gaming-Laptops, für E-Scooter und für kleine Tesla-Spulen. Und erreicht wird das Ganze, indem wir die Spannung von 20 auf bis zu 48 Volt anheben. Das ist so Klingeldrahtspannung. Ne? Wir wissen, Ampere machen Kabel warm. Viele Volts machen Funken bei den Steckern. Und damit so ein Kabel halt keinen Lichtbogen zieht beim Abziehen, brauche ich eine neue Steckerrevision. Ja? Version 2.1, die verhindert Lichtbogen. Und die bisherigen Power Modes bis 100 Watt werden, Trommelwirbel, umbenannt. Kennen wir auch schon, heißen aber halt jetzt Standard Power Range. Also okay, halb so schlimm diesmal. Ne? Aktuell ist Power Delivery 3.2 Version 1.0. Da gibt es hauptsächlich kleine Verbesserungen bei den Definitionen, ein paar Klarstellungen und insgesamt bessere Lesbarkeit. Sind auch nur 1100 Seiten, da ist bessere Lesbarkeit willkommen. Puff, ja, was gehört jetzt bei den 1100 Seiten so dazu? Eine Power Source. Die liefert Strom. Die übernimmt die Rolle des Downward Facing Ports, ja, also die schaut quasi vom Host hinab und versorgt diesen Stecker. Eine Power Sink, die konsumiert Strom, ja, himmelt die Power Source an, den Upward Facing Port und schaut darauf. Geräte, die oder Ports, die eine Dual Role haben, also beides sein können, ja, so wie beim Laptop, die können das halt auch abwechselnd tun, immer nur eines gleichzeitig, aber auch umschalten. Und Power Delivery ist ja so ein polyamores System. Ja? Zwischen zwei Portpartnern gibt es immer eine individuelle Beziehung. Und diese Konstellation kann immer genau eine Source und eine Sync haben. Und wie in jeder guten Partnerschaft, ja, wenn sich die Power Rules verändern und die Strukturen verändern, braucht es gute Kommunikation, damit wir die Fähigkeiten einer Source und die Wünsche und Bedürfnisse einer Sync neu verhandeln können. Wenn wir uns das als Blockschaltbild mal so geben, ja, wie ist das aufgebaut? So ein Gerät kann ja mehrere Ports haben. Schauen wir uns mal einen an, das ist kompliziert genug. Wir haben da den Device Policy Manager, der sagt, ich handhabe die Ressourcen für jeden Port und habe dazu einen Type-C Port Controller und eine Policy Engine, die ermöglicht das Ausverhandeln von so einem Power Contract für die Stromversorgung. Ob das dann angenommen wird oder nicht, hängt vom Policy Manager ab, weil Policy Manager weiß genau, was Sache ist, hat über alle Ports Übersicht und je nachdem, was angefragt wird, wird das erfüllt oder nicht. Protokoll-Layer erstellt dann die Nachrichten, kümmert sich darum, dass die Ops getauscht werden und behandelt auch Kommunikationsfehler. Und am Physical-Layer werden die Sache über den Control-Channel geschickt und empfangen. Der Port-Controller, der verwaltet halt diese Buchse, diesen Port. Und wir brauchen natürlich noch eine Stromquelle, zum Beispiel eine Batterie oder ein Netzteil. Da sind wir fast fertig, wir verkabeln das Ganze noch. Und zwar die Stromquelle mit V-Bus, damit das auch irgendwo hingehen kann. Die CC-Pins für die Kommunikation. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Ne? Das kann ein Dedicated Power Port sein, der liefert immer, was draufsteht. Ja, so, ich kann 100 Watt, du möchtest 100 Watt, du kriegst 100 Watt. Kann auch ein Shared Power Port sein. Ja, so, ich kann 100 Watt, du willst 100 Watt, ich gebe aber 30 Watt schon dem anderen, ich kann dir noch 60 geben. Das wird halt im Überblick behalten und koordiniert. Wie schaut das auf der Verbraucherinnenseite aus? Genauso. Ich habe nur statt einer Power Source eine Power Sync. Ist eigentlich genau das Gleiche. Ist genauso aufgebaut. Das heißt, wenn ich das beides nehme und miteinander verkabel, dann habe ich da einmal CC, wo das Durchverhandeln passiert, und einmal V-Bus, wo dann wirklich Strom geliefert wird. Wir haben schon über die Power Contracts gehört. Ja, die State Machine ungefähr, so direkt aus der Spezifikation. Also ein Teil davon. Die ist im Port Manager und im Port Controller implementiert, ist aufwendig, aber gut dokumentiert. Und wenn du für ein eigenes Projekt Power Delivery als Stromversorgung nehmen willst, schnapp dir so einen fertigen PD-Trigger. Die gibt es für sehr viel unter einem Euro auf AliExpress oder sonst wo zu kaufen. Für dein eigenes Projekt, dann spart ihr euch das Ganze von Hand zu implementieren, alle Edge Cases und alle sonstigen Wahnsinnigkeiten zu testen. Kann ich empfehlen. Es gibt E-Marker. Wenn ich so eine Source mit einer Sync verbinden will, brauche ich ein Kabel. Das Kabel hat mitzureden bei dieser Verhandlung für die Stromversorgung. Und zwar 3 Ampere oder vielleicht schaffe ich doch 5. Wie hoch darf die Spannung sein? Wie viele Daten gehen da noch drüber nebenbei? Bin ich Thunderbolt-kompatibel? Herstellerinfos, wie lang ist dieses Kabel? Und das steht in diesem kleinen E-Marker-Chip alles drinnen. Ohne den gibt es maximal 60 Watt, hat sich herausgestellt, wenn man das macht. Dann fackeln wir weniger Haushalte ab mit schlechten Kabeln. Das hat sich bewährt. Und dann gibt es halt unterschiedliche Fälle, was passieren kann. Zum Beispiel unerwartete Power Delivery. Ja? Wer Source und wer Sync ist, lässt sich von einer Benutzerin relativ schlecht beeinflussen meistens. Wenn du also so eine japanische Spielkonsole nimmst und an einem MacBook Pro anschließt und sagt die Switch, let's go, und beginnt das Powerbook zu laden. Coole Sache, aber wahrscheinlich nicht das, was sich die Person gewünscht hat. Wurde meines Wissens nach durch ein Update gefixt. Ihr könnt nachher gerne zu mir kommen mit einem und ich würde das gerne ausprobieren. Es gibt aber auch unerwartete Power Non-Delivery. Ja. PD wird ja über diesen Control-Channel ausgehandelt und die Spezifikation sagt, du musst für jeden dieser Pins einen eigenen Widerstand haben, der das auf Ground zieht. Und da gibt es eine Referenzimplementation und die baust du nach. Außer du willst dir diesen einen Widerstand ersparen als Hersteller, weil das spart 0,04 Cent oder so. Ja? Die Raspberry Pi Foundation hat das gemacht, bei meinem Raspberry 4 damals, hat gemeint, den einen Widerstand ersparen wir uns. Resultat, wenn du ein gutes USB-C-Kabel mit einem E-Marker hast, lädt das Ding nicht, weil ist ja nicht speckkompatibel. Tolle Sache. Spätere Revisionen haben dann diese Ausgabe getätigt und den Widerstand nachgerüstet. Also wenn du jetzt einen Raspberry 4 kaufst, geht das? Der Raspberry 5 hat andere Probleme. Es gibt auch explizit unerwartete Non-USB-Power-Delivery, weil Power-Delivery ist ja nur USB-C, USB-C, aber mit anderen Steckern kann das ja eigentlich nicht gehen. Oder? Außer ich habe einen Stecker, so wie Apples Lightning, der kann nämlich Pins umkonfigurieren. Und konfiguriert sich tatsächlich Pins auf USB um, wenn ich ihn anstecke. Das heißt, wenn ich ein iPhone 8 oder neuer habe, macht das tatsächlich USB Power Delivery über einen falschen Stecker. Ja? Sehr spannend. Kann ich natürlich jetzt schlecht ablesen bei meinem Gerät. Wenn es Wireless Charging kann, das iPhone, dann geht das auch mit Power Delivery. Mit den meisten Kabeln. Irgendwelche alten, sehr billigen Kabel könnte schwierig sein. Aber mit einem guten Kabel funktioniert tatsächlich. Wenn ich jetzt aber nicht USB-Daten über USB übertragen will, ne, also wir haben jetzt bald alle Möglichkeiten durch, dann heißt das Alternate Mode. Das bietet genau diese Möglichkeit, nicht USB über USB zu übertragen. Das braucht Hardware-Unterstützung, weil irgendwie müssen diese Signale da ja auf diesen Stecker kommen und da werden wirklich Dinge umgeschaltet. Konkret die beiden Pärchen für die Differentialsignale, also High-Speed-Daten, und die Sideband-Connection, die wird dafür auch verwendet. Müssen nicht immer alle sein, aber können. Wie wird das konfiguriert? Power Delivery ist prinzipiell so wie Kaffee in der Früh. Ja? Zuerst Power Delivery verhandeln. Ja? Und dann Alternate Mode. Das heißt, der Downward-Facing Port, wir sind wieder beim Host von oben runter, der sagt, hallo, kannst du Alternate Modes? Dann sagt das Gerät da unten, ja, ich kenne da was und macht so ein Vendor-Data-Object und reicht das weiter. Das passiert über eine Vendor-Defined-Message, das ist ein Protokoll, das erben wir von der Power-Delivery, wie das geht. Und der Downward-Facing-Port sagt, cool, mach mal, bitte betreten Sie diesen Alternate-Mode-Entry. Und das Device sagt, jo, mach mal, gut, schön. Und der Multiplexer geht her und sagt, puh, da muss ich jetzt alles umschalten und dann geht das. Und wenn es nicht geht, dann gibt es die, wir erinnern uns zurück, USB Billboard Class Definition, weil das Erste, was so ein USB-Gerät überträgt, ist ein String, ein Text, wo drin steht, wie heißt das Teil. Ja, gibt dem Tierchen einen Namen. Und das wird dann verwendet, wenn alles nicht funktioniert, dann wird genau diese Zeile Text verwendet, um zu sagen, du, liebe Userin, das Gerät mit dem Namen funktioniert nicht. Und das ist schon hilfreich, wird leider nicht immer implementiert. Wenn ihr selber USB-Geräte baut, bitte macht das. Das hilft Menschen tatsächlich in Stresssituationen rauszukriegen, warum es jetzt nicht geht. Woher weiß ein Gerät, welche Alternate Modes bekannt sind, was es kann? Da gibt es diese SVID, Standard oder Vendor ID. Die wird vom Implementers Forum vergeben. Die ist eindeutig und da steht für jede Variante vom Alternate Mode eine eigene Nummer drin. Was gibt es da jetzt so in USB 3 an Alternate Modes? DisplayPort, das war der erste, der jemals angefangen hat, 2014 damals, gleichzeitig mit USB 3.1. Alternate Mode gibt es ab USB 3.1. Und ja, hat ein Logo. Da geht dann DisplayPort 1.2, 1.4, Midstream Compression, das kann Bild, das kann Mehrkanalton, das kann Display-Infos. Wenn Bandbreite noch frei ist, kann das auch USB-Daten. Und DisplayPort als Alternate Mode gibt es in USB 3.1 und in USB 4 und als Alternative Mode in Thunderbolt. Thunderbolt. Thunderbolt 3 ist so eine PCI-Express-Verbindung über ein USB-Kabel. Da gehen bis zu 4 PCI-Express 3.0 Lanes, das ist so 32 Gigabit. Für allerhand schnelle Datenübertragungen, zum Beispiel eine SSD extern oder eine Grafikkarte. Da ist es dann auch relevant mit. Geht das oder geht das nicht? Auf den Steckern sollten die Blitzlogos drauf sein und vielleicht steht da auch irgendwo eine 3 oder eine 4 am Stecker. Gibt es manchmal. Thunderbolt als Alternative Mode ist in USB 3.1 und in USB 4 vorhanden. Dann gibt es so Dinge wie Mobile High Definition Link. Ja, ist seit 2014 hauptsächlich unbekannt. Gibt es als Alternative Mode, kann auch irgendwie Audio, Video, ein bisschen USB 2 Daten und im besten Fall bis 40 Watt Power Delivery, wenn es denn geht. Kommt hauptsächlich bei ein paar wenigen Handys und Tablets zum Einsatz, Laptops de facto gar nicht. Das letzte Update ist von 2015, gab es nur in USB 3.1. HDMI, jo, kann auch Audio, Video, Rückkanal, Ethernet, gibt es seit 2016 als Alternate Mode, unterstützt HDMI 1.4. Auch alle anderen Features, wie DDC für die Displayfähigkeiten, CDC für die Steuerung, gibt es aber nur in USB 3.1 und wird auch nicht mehr aktualisiert. Ja, es auskommt auch nicht mehr. Und dann gibt es noch Virtual Link. Ja, das wurde 2018 vorgeschlagen. Da stehen so Firmen dahinter wie Nvidia, AMD, HTC Vive, Oculus VR, Valve, Microsoft. War tatsächlich für Headsets, also VR-Headsets gedacht, wurde aber nie wirklich released. Und momentan gibt es ein einziges Produkt am Markt, das im Prinzip theoretisch Virtual Link verwendet und nicht mal über USB Type-C, sondern einen proprietären Connector. Und das ist die PlayStation VR 2 Brille. Und weil ja alles ein Logo braucht, hat nicht mal ein Logo. Passiert. Damit sind wir eigentlich auch schon mit den Alternate Modes im Prinzip durch. Ja, das waren so die, die es in USB 3.1 gibt. Relevant sind de facto nur DisplayPort und Thunderbolt. Bei Thunderbolt machen wir noch einen kurzen Exkurs. Ja, Thunderbolt 3 und 4, was ist da der Unterschied? Ungefähr 1. Ja. Intel hat diese Spezifikation genommen von Thunderbolt 3, hat gesagt, hallo Implementers Forum, ich schenke euch was. Die haben das genommen und gesagt, geil, machen wir USB 4 draus. Das heißt, Thunderbolt 3 ist tatsächlich technisch die Basis für USB 4 geworden. Und mit Thunderbolt 4 wurde Thunderbolt dann auf die neue USB 4 Spec auch hochgezogen und auf gleich gebracht. Das heißt, die Dinger sind jetzt parallel und in Sync und werden auch in Zukunft gemeinsam weiterentwickelt. Das ist sehr praktisch für uns. An den maximalen Geschwindigkeiten hat sich bei Thunderbolt 3 und 4 eigentlich nichts getan. Da waren viele Menschen enttäuscht. Thunderbolt kann immer noch ein paar Sachen, die in USB nicht implementiert sind, so Sachen wie Daisy-Chaining. Ich kann also mehrere Geräte aneinander verketten oder mehrere Displays hintereinander hängen. Es sind aber freie Standards jetzt, die von Herstellern wie AMD, Apple oder Intel implementiert werden, tatsächlich. Thunderbolt 4 ist trotzdem besser als Thunderbolt 3, weil die Basisspezifikationen, die Mindestanforderungen wurden angehoben und wenn jetzt irgendwo Thunderbolt 4 draufsteht, muss mehr Thunderbolt drin sein als früher. Das ist prinzipiell gut, das heißt, ihr habt nicht so die Minimum-Implementation, sondern da es bei Thunderbolt zwingend eine Zertifizierung gibt, bekommt ihr wirklich mehr an Implementation. Das ist gut. So, USB 4. Ich bin gerade in einem Talk, Entschuldigung. Ja, warum so viel Primborium davor? Naja, weil ganz viel davon ist jetzt in USB 4 drinnen. Ja. Wir brauchen dafür USB Type-C, es kann nur diesen einen Stecker geben. Legacy A und B gibt es nicht mehr. Aber USB 4 ist auch sehr, sehr abwärtskompatibel mit bestehenden Geräten. Zum Beispiel USB 2.0 oder 1.1 oder 1.0 sogar. Ja. Low-Speed, Full-Speed und High-Speed, alle drei. Weil diese alten USB-Pins sind wirklich physisch auf dem Stecker drauf und werden auch genau dafür verwendet. Das heißt, wenn du sagst, oh cool, ich habe auf irgendeiner Online-Plattform noch einen alten iMac bekommen von 1998 und das Keyboard, ja, könnt ihr anstecken, funktioniert. Also wenn ihr einen USB-A nach C-Adapter habt. Aber danach wird es gehen. USB-Datenübertragung mit USB 3.2, Gen 1 und Gen 2 könnt ihr machen, funktioniert. Nicht nur mit 5 Gigabit, nein, auch mit 10 Gigabit. Und wenn ihr Glück habt, sogar mit 20 Gigabit wie in USB 3.2 Superspeed Plus Generation 2x2. Ist allerdings optional, daher tatsächlich seltener. Aber wenn ihr das jetzt gleich bestellt, dann bekommt ihr noch Alternate Modes in USB 4 gratis dazu, wenn deine Hardware das unterstützt. Und ruf jetzt nicht die Nummer neben deiner Flagge an, ja, auf keinen Fall, weil Alternate Modes in USB 4 gibt es nämlich in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich in der Version 3.1. Das ist da, wo wirklich umgeschaltet wird physisch. Das ist dazu da, damit bestehende Geräte, Thunderbolt-Displays, externe Storage und so weiter auch mit neuen USB-Hosts funktionieren, also abwärtskompatibel bleibt. Das ist super. Das geht sogar durch Docks und Hubs hindurch. Also ihr könnt dann mehrere Level an Inception von Protokoll-Tunneling haben und das funktioniert tatsächlich. Womit ist USB 4 noch kompatibel? Thunderbolt 3, wer konnte damit rechnen? Ja, ist die Basis, logisch. Und wenn wir jetzt diesen ganzen Baukasten so nehmen und ein bisschen Tiramisu oder Lasagne spielen, dann haben wir ganz unten Kaffee, also Power Delivery. Darauf setzen wir die Type-C Connector-Spezifikation. Wir haben Legacy USB 2 als Abwärtskompatibilität für die letzten 25 Jahre an Geräten, die bei uns so rumkugeln. Wir haben diesen USB 4 Transport Layer für USB 4 Mode mit dem USB 4 Fabric. Das die Daten routet und überträgt. Wir haben USB-3-Daten, wir haben PCI-Express-Daten, wir haben DisplayPort-Daten und ganz oben legen wir noch ein bisschen Thunderbolt drauf, weil das kann noch ein bisschen mehr. Also nicht alles von Thunderbolt ist auch in USB 4 spezifiziert, da ist halt bei USB vieles optional. Voraussetzung dafür ist eben Power Delivery, weil alles in USB 4 wird über dieses Protokoll ausverhandelt. Wenn es um Stromversorgung geht, wird ein USB 4-System auch immer versuchen, Power Delivery zu machen und erst im Notfall auf Battery Charging oder solche Sachen zurückzufallen. Ohne den Configuration Channel geht sowieso nichts mehr. Der bekommt auch in USB 4 neue Aufgaben, wie eben Erkennen, Konfiguration, Entry und Exit von Alternative Modes. Für die brauchen wir auch die Sideband-Pins, die dafür notwendig sind. Was gibt es noch Praktisches, was wir von Thunderbolt erben in dem Fall? Host-zu-Host-Verbindungen. Ja, IP über USB 4. Wenn jetzt zwar so zwei Laptops, man weiß ja, zwei Laptops, die zu nahe aneinander stehen, da kann ich keine Daten übertragen, das muss ich erst einmal um die Welt schicken, sonst funktioniert das nicht. Außer, ich habe halt zwei Hosts, ja, Alice und Bob zum Beispiel, da läuft jeweils ein Betriebssystem drauf, ist auch egal was, und ich stecke da ein Kabel dazwischen, ein USB Type-C to Type-C Kabel. Eines der beiden Geräte muss Dual-Role-Power können und Dual-Role-Data. Betrifft de facto alle Laptops. Ja. Und jetzt können die zwei IP sprechen. Und zwar über eine virtuelle 10 Gigabit-Verbindung. Das heißt, wenn ihr mal wirklich so Laptop zu Laptop schnell was übertragen wollt, vergesst diese USB-C nach RJ45-Adapter und Kabel und einfach ein USB-C-Kabel dazwischen mit einem 10 Gigabit-Link dabei. Praktisch. Funktioniert auch mit Thunderbolt 3 zu USB 4. Die können miteinander. Hm? Jetzt haben wir sehr viele Bausteine gehabt, ne? Wirklich so ganz viele Dinge. Bauen wir es zusammen. Wie landen all diese Dinge auf meinem Stecker und meiner Buchse? Ganz unten habe ich diesen nicht ganz to scale USB-C-Port, an den will ich Dinge anschließen. Ganz oben habe ich einen Host mit einem Betriebssystem. Da gibt es dieses UCSI, die USB Type-C Connector System Software Interface, genau, tolle Namen. Das ist quasi die Sprache, mit der das Betriebssystem mit dem USB-Port redet, damit das System weiß, was mit dem Port los ist. Das ist auch Spezifikation von Intel. Wir haben da diesen Embedded Controller, der hat einen USB-Port-Manager, für jeden Port einen eigenen. Dieser Port-Manager kümmert sich darum, dass der Port einen Controller hat und verhandelt diese Power Delivery, das war diese State Machine mit den vielen Teilchen. Und dann braucht man noch eine Port-Termination. Und können den ersten Pin verkabeln, nämlich CC, Configuration Channel. Das ist auch der wichtigste, weil ohne den erkenne ich nicht mal, ob jemand was angesteckt hat. Das heißt, Attach und Detach funktioniert bereits. Was wollen wir noch? Power Management, haben wir auch schon gehört, brauchen wir. Deswegen nur die vereinfachte Variante da. Ja. Unser Power Controller muss wissen, was ist Source, was ist Sync, wie viel geht da, damit da sinnvolle Power Delivery Contracts ausgehandelt werden können. Das verbinde ich mit Busspannung, mit der VCON-Spannung für den Stecker und mit Ground. Ab jetzt kann ich Power Delivery aushandeln, ich kann Akkus laden, ich kann Peripheriegeräte mit Strom versorgen, ich kann selbst geladen werden. Ja. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Daten übertragen. Da habe ich einen USB-Data-Port, der ist für USB 2, den kann ich direkt durchverbinden, weil die Pins sind ja vorhanden. Jetzt wäre es aber praktisch auch noch ein bisschen schneller zu übertragen. Ne. Können wir, da brauchen wir einen USB-4-Data-Port, und so ein Alternate-Mode-Interface, weil wir wollen ja auch mit älteren Geräten noch können. Puh, wie kommt das jetzt alles hin? Wir haben vielleicht, wer aufgepasst hat, habe ich es gesagt? Unsicher. Wir brauchen einen Multiplexer. Das ist nämlich der, der die Pins umschaltet im Alternate-Mode. Der ist aber auch noch für was anderes zuständig. Nämlich, wenn meine USB-Kabel tanzen, ist der dafür zuständig, dass meine Daten, meine High-Speed-Daten-Pins auch umgeschaltet werden. Je nachdem, wie herum ist der Stecker drinnen. Und habe ich einen Twist im Kabel oder nicht? Das macht auch dieser Multiplexer, der delivert, ja, in alle Richtungen. Sehr praktisch. Und weil ich für Alternate Mode auch eben diese Sideband Transports brauche, habe ich noch einen Sideband Multiplexer. Und wenn ich das auch noch mit der Port Termination verbinde, dann sind die mit den Sideband Ports verbunden. So, alles verkabelt, fertig. USB-C-Buchse, full featured, funktioniert. Großartig. Jetzt will ich aber vielleicht auch noch diese modernen Alternate Modes verwenden, ohne da rumschalten zu müssen? Wäre praktisch. Dafür gibt es Protocol Tunneling in USB 4. Wenn jetzt so ein USB 4-Port im USB 4-Modus ist, ja, dann gibt es da ein Übertragungsprotokoll. Das ist so dieses eben USB 4 Fabric. Das ist dafür zuständig und diese primäre Übertragungsmethode, wie USB 4 Daten verschickt. Ja. In diesem Modus kann ich auch andere Protokolle nehmen, in kleine USBs verpacken und über diese Leitung schicken. USB 4 ist Packet-based, also kleine Datenpakete. IP ist Packet-based. DisplayPort ist Packet-based. PCI Express ist Packet-based. Praktisch, ergibt sich gut. Deswegen kann ich auch diese drei Protokolle sehr, sehr effizient über ein USB 4 Fabric übertragen. Und genau das wird auch gemacht. Und diese Eigenschaft, Protokolle zu nehmen, zu wrappen und zu verschicken, macht USB 4 sehr, sehr zukunftssicher, weil zukünftige Systeme, Protokolle und Ideen werden sehr wahrscheinlich auch Packet-based sein. Das hat sich doch relativ gut bewährt. Das heißt, das macht USB 4 zukunftssicher. Und wenn ich jetzt so diese getunnelten Protokolle nehme und sage, hey, USB-Router, nimm doch diese Pakete und schick sie über das Fabric, funktioniert. Und mit dem Multiplexer kann USB 4 eben auch noch auf die alten Varianten zugreifen und ihr müsst nicht ein neues Display kaufen mit einem USB 4-Laptop, sondern könnt die bestehenden Dinge weiterverwenden, weil USB 4, alles was jetzt an USB 4-Geräten rauskommt, kann beides und das ist super praktisch. Wenn es mal doch nicht klappt mit USB 4, wie werden so Fallbacks gehandhabt? Aus Sicht einer Benutzerin sehr angenehm, weil ein USB 4-Gerät, das ich an einen USB 3.2 oder 2.0-Host anschließe, soll halt einen Fallback machen auf das ältere Protokoll. Ja, wenn das geht, dann kann ich sagen, gut, dann habe ich halt nicht die 4K und 120 Frames von meiner Kamera, sondern ein bisschen weniger und die Kamera sagt, ich bin aber immer noch eine USB-Class-Kamera. Ich habe einen Klassentreiber, ich brauche da nichts installieren und das funktioniert immer noch. Und wenn das auch nicht geht, wenn gar nichts funktioniert, dann habe ich immer noch diese Billboard-Class-Implementation, die hoffentlich eine sinnvolle Fehlermeldung präsentieren kann. Für all die Geschwindigkeit setzt USB 4 voraus, dass ich diese Datenpärchen, diese Datenpins, dass ich da alle beiden Pärchen habe. Wenn die aber nicht funktionieren, weil es ein älteres Kabel war, billig, irgendjemand ist mit dem Bobbycar drüber gefahren, dann schalten wir halt runter bis 5 Gigabit. Ja? Das heißt, im Zweifelsfall ist es besser, es funktioniert halt langsamer, als es funktioniert gar nicht. Das ist auch recht angenehm, weil blödesten Fall, ja gut, warte ich ein bisschen länger, aber immerhin es funktioniert. So, wie geht es nach USB 4 weiter? Wer hat aufgepasst? Der Titel vom Talk hat es schon gespoilert, böserweise. Ja? Natürlich USB 4 Version 2.0. Was sonst? Ja? Kam Oktober 2022 raus. Das ist zur gleichen Zeit wie ungefähr Power Delivery 3.1 mit Extended Power Range kam. Diese Geräte gibt es schon zu kaufen, verbreiten sich sehr flott. Und ich kann jetzt auch schon Powerbanks kaufen, die locker mehr als 100 Watt liefern können. Genauso Netzteile, Dockingstations für große Laptops und so. Und Thunderbolt 5 beinhaltet auch die Spezifikationen von USB 4 Version 2.0. Wie jetzt Thunderbolt 5. Ja, Thunderbolt 5. Habe ich gesagt. USB und Thunderbolt-Spezifikationen werden künftig parallel und gemeinsam entwickelt, so plus minus ein halbes Jahr. Passiert tatsächlich. Die wichtigsten Neuerungen da sind, dass die symmetrische Bandbreite, die maximale Bandbreite von 40 auf 80 Gigabit pro Sekunde verdoppelt wird. Das heißt, es wird nochmal schneller. Und es gibt einen neuen asymmetrischen Modus, sogenannte Boost-Mode. Da kann ich dann sagen, okay, ich mache jetzt nicht vier Leitungen, zwei in beide Richtungen, sondern ich mache drei in eine Richtung und eine Leitung in die andere Richtung und kann damit dann 120 Gigabit in eine Richtung und 40 Gigabit in die andere Richtung übertragen. Ist hauptsächlich für Monitore gedacht, wenn ich mehrere Displays anhängen möchte, die in hoher Auflösung kommen und in sehr vielen Farben. Ansonsten ist da jetzt nicht so viel um, außer halt Thunderbolt braucht zwingend eine Zertifizierung, bei USB ist es wie immer eher optional. Kabel, Wir haben ja schon gemerkt, Kabel sind bei USB Type-C sehr, sehr wichtig und haben einen sehr deutlichen Einfluss auf das, was über diese Verbindung wirklich funktioniert, beim Laden, bei den Daten und so weiter. Wie lang dürfen diese Kabel eigentlich sein? Das ist eine beliebte Frage. Geht das überhaupt? Und wenn wir uns das anschauen von den älteren USB-Versionen, so 2, 3 und so weiter, werden die Kabel immer kürzer. Ja, die Geschwindigkeiten werden höher, aber die Kabel werden immer kürzer. Das ist aber nur die nominale Länge. Das ist mehr so eine Richtlinie. Ja, das ist kein hartes Gesetz. Wenn ich aber als Hersteller hergehe und sage, ich hätte gern ein Kabel produziert, das ist halt 3 Meter lang und soll aber trotzdem volle Geschwindigkeit können, dann kann ich das zertifizieren lassen. Es muss halt dann auch das wirklich können. Aber das geht. Das kann ich machen und es ist auch sehr praktisch, dass die Kabel nicht alle so kurz sind. Ja. Wenn das nicht reicht, meine 3 Meter oder so, und ich brauche mehr, dann gibt es tatsächlich aktive optische USB-Kabel. Ja. Die sind nominal bis 10 Meter. Ich habe auch schon welche gesehen mit 30 Metern. Die werden dann relativ schnell relativ teuer. Also da ist mal so 300, 400 Euro für ein USB-Kabel. Geht schon. Die Gretchenfrage ist, wie machen die Power Delivery? Und ihr werdet lachen, das geht tatsächlich, weil es werden nur die High-Speed-Daten optisch übertragen, aber da sind auch noch Kupferleitungen durch. Und über die wird tatsächlich Power Delivery und all die anderen Sachen werden da drüber geleitet. Also das sind sehr, sehr weirde Kabel, die Stecker sind erstaunlich groß, sie sind wirklich teuer und wenn ihr eines mal braucht, ja, aufpassen drauf, die sind auch etwas heikel. Ja, so ein Type-C-Kabel ist halt eine Schachtel Praline, ne? Man weiß nie so genau, was man kriegt. Außer du schaust ins Handbuch von deinem Kabel, ja, mit den schönen monochromen Logos. Haben wir alle schon gelesen, ja, klassische Bettlektüre. No King-Shaming. Die lasergravierten Logos in der Nacht, ja, so der Taschenlampe nochmal schauen. Die Aufdrucke, den E-Marker. Kleine Chips, die kann ich schlecht lesen. Ne? Ist ungünstig. Da ist aber viel an Info drinnen. Das heißt, ohne Testgerät habe ich da eigentlich wenig Möglichkeiten. Wenn ich ein Testgerät haben will, um so ein Kabel zu befragen, was es denn kann, kann ich die käuflich erwerben. So bei 15 Euro fangen die an. Je nachdem, was sie können, kosten die dann auch mal 100, 200 Euro. Wenn ich sage, ich will aber viele Kabel testen und will es industriell machen, dann reserviere ich mal lieber so 15.000 Euro aufwärts. Dafür kann ich dann aber auch sehr viele Kabel testen. Wir haben ja dieses System-Software-Interface. Da redet das Betriebssystem mit diesem USB-C-Port. Und darüber weiß das Betriebssystem, was der Port kann und was da gerade passiert. Wäre doch klasse, wenn ich mit dem reden könnte. Weil irgendwie muss der Computer ja wissen, was los ist. Gibt's auch. Falls ihr tatsächlich Windows verwendet, gibt es UCSI-Control.exe. Damit kannst du ein USB-C-Kabel befragen, was es denn so liefert. Für die Menschen, die eher mit Pinguinen unterwegs sind auf ihrem Laptop, es gibt ein Linux eine Kernel-Structure, ja, Type-C-Connector-Class. Die muss nicht zwingend alle Infos haben, aber wie üblich bei Linux, das wird mit der Zeit besser und liefert immer mehr Informationen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Da gibt es Mi, it's a Mi. Das ist der Port, mit dem ich gerade rede, auf der Seite des Laptops. Dann gibt es den Port Partner, my Partner, das ist das Ding, was am anderen Ende dran steckt. Our Cable, das ist tatsächlich das Kabel, was dazwischen steckt. Und dann gibt es Cable SOP Prime und Cable SOP Double Prime. SOP ist Start of Packet und Prime heißt den ersten. Double Prime ist dann der zweite. Und das ist konkret der E-Marker, den kann ich damit anreden. Ein Kabel kann nämlich auch 2 E-Marker haben, nämlich an jedem Ende eines. Ja, meisten Kabel haben nur einen E-Marker, weil das reicht. Es gibt ein paar obskure optische Dinge, die haben tatsächlich an jedem Ende einen E-Marker. Und dann hoffen wir, dass beide die gleiche Info enthalten. Und die E-Marker hören auch immer auf denselben Namen, also ich muss da nicht immer versuchen, beide zu fragen, sondern wenn ich den ersten frage und das passt, dann ist es okay. Auf macOS gibt es System Information, das liefert mit ein bisschen Rumklicken tatsächlich auch ein bisschen Info, leider sehr, sehr wenig. Und wenn wir jetzt wissen wollen, was so ein Kabel tatsächlich kann, ist so ein kleiner Hardware-Tester praktisch. Habt ihr Lust auf ein Live-Demo? Ja? Na, dann machen wir das. Ich habe hier diese wunderbare Contraption und ein USB-C-Kabel. Das ist ein, ich merke mir den Namen nie, ein Charger Labs PowerZ KM003C. Das ist der Vorname. Und dieses Gerät kann E-Marker auslesen von Kabeln. Er kann auch sehr viel mehr. Zum Beispiel kann ich das Ding an ein Ladegerät anstecken und sagen, hallo Ladegerät, was sprichst denn du so für Schnellladesysteme? So aus dieser langen Liste, kennst du da was? Und dann kann ich mir die alle auflisten lassen. Praktischerweise nicht alle Ports auf einem USB-C-Ladegerät sprechen zwingend alle oder die gleichen Protokolle. Das heißt, ich muss wirklich alle Ports durchprobieren. Das ist sehr, sehr spannend und frustrierend, wenn ich so Handy laden, geht schnell. Das nächste Mal Handy anstecken, geht nicht schnell. Ich habe einfach nur versehentlich den anderen Port erwischt und die werden sich nicht einig mit dem Protokoll. Anschauen, das hilft. In dem Fall wollen wir uns nur den Stecker und das Kabel anschauen. Ich habe hier so ein fancy 40 Gigabit 240 Watt Kabel. Ich habe kein einziges Gerät, das 240 Watt liefern kann oder verbrauchen kann. Ich habe keine Tesla-Spule. Aber ich kann jetzt sagen, hey, was liefert denn dieses Ding sonst noch so? Ja? Be ready, sind wir ready? Wir sind ready. Woohoo. Gut, dann fragen wir das, geht sehr schnell. Ja? Ist ja auch ein kurzes Kabel, 2 Meter oder so. Und das sehen wir zum Beispiel schon. Es ist ein passives Kabel. Ja? Das kann 50 Volt, 5 Ampere übertragen, also tatsächlich 240 Watt mit Rundungsfehler. Es ist ungefähr 2 Meter lang, das müsst ihr mir jetzt glauben. Es kommt ungefähr hin tatsächlich und es kann tatsächlich USB 4 Gen 3, das heißt 40 Gigabit pro Sekunde und das kann es auch über die komplette Länge. Und dann gibt es hier noch eben diese VDO, diese Objects, bei Thunderbolt steht da nicht viel, kann es auch nicht so. Praktisch, nettes Kabel. Und es gibt andere Kabel, ich habe da zufällig was vorbereitet. Ein schickes weißes Kabel, als Mac-User mag man das. Wenn ich das anstecke, ja, Attach-Event, das Gerät erkennt von alleine, hey, da hat wer was dran gesteckt. Und dann sagt der kleine Tester, na, sagt, da war was, aber kannst du vielleicht den Stecker mal umdrehen und das nochmal probieren? Also wir sehen schon, dass mit diesem Stecker umdrehen, kann interessant werden. Machen wir das doch mal, ne? Ein Vorschlag ist easy gemacht. Ah, da ist jetzt auch ein Blitz auf dem Stecker. Ja? Und wenn ich das nochmal teste, dann sehen wir, es handelt sich um ein aktives Thunderbolt 3 Kabel. Muss schnell sein. Ne? Thunderbolt 3 war spezifiziert bis 100 Watt. 20 Volt bei 5 Ampere, das geht sich auf 100 Watt ziemlich schön aus. Ist auch ungefähr 2 Meter. Und das Spannende, das kann USB 2 Daten only, nicht schneller. Also 480 Megabit. Aber wenn jemand sagt, hey, ich mache aber Thunderbolt 3, ja, dann gehen 40 Gigabit. Ja? Und nachdem das ein aktives Kabel ist, hat das tatsächlich nicht nur den E-Marker, sondern auch Chips drinnen, die das Signal aufbereiten. Also da ist ein Retimer drinnen, der tatsächlich am entfernten Ende des Kabels den kleinen Timing-Skew, der auf die 2 Meter entsteht, nochmal korrigiert und das Signal sauber glättet. Fancy, fancy. Und eins geht noch. Da haben wir auch ein hübsches. Mit Blitz und einer 4, also ein Thunderbolt 4 Kabel tatsächlich. Auch wieder Thunderbolt halt, ne? 100 Watt. Und da steht jetzt auch USB 4 Gen 3, 40 Gigabit und Thunderbolt tatsächlich mit 40 Gigabit. Und wir sehen, da sind auch Dinge grün, das heißt, dieses Kabel hat auch signierte Sachen in dem Chip. Da ist ein Zertifikat drinnen, das geprüft wird. Ja. Auch sehr spannend. Dieses Gerät ist sehr praktisch, wenn man es verdreht, das Ding weiß, wo Gravitation wohnt und ich kann es einfach hochheben und dann ist es wieder gerade. Es ist unglaublich praktisch, wenn ich das Ding in ein Netzteil reinstecke und das hängt halt irgendwie blöd, ich kann das trotzdem lesen. Also die Menschen, die das gebaut haben, dieses Gerät, haben sich da sehr viel überlegt. Ich kann das empfehlen. Hier ist meine Fernbedienung. Ich stehe ja zu nahe am Laptop sonst. Gut, dann danke liebe Gottheiten, dass bei diesem Demo alles geklappt hat. Was haben wir so abschließend? Was haben wir abschließend so an Erkenntnissen aus diesem ganzen Ding, war jetzt doch sehr, sehr dicht und gedrängt und viel Informationen. Was haben wir da so für Erkenntnisse? Also, die Spezifikationen von USB sind online verfügbar auf usb.org. Sie sind vollständig, sie werden gepflegt, sie werden aktualisiert und sie sind kostenlos zu kriegen. Das ist bei vielen anderen Standards nicht der Fall. Danke, liebe EU, dass du versuchst, auch andere Standards ISO frei verfügbar zu machen. Das ist super. Nehmt euch ein Beispiel an USB, die machen das wirklich gut. Von allen Revisionen gibt es die Dokumente und sogar gibt es geile Diffs, ja, die Redline-Documents. Da ist wirklich von jeder Version zur nächsten, jedes einzelne Ding, was geändert wurde, ist dort gehighlightet, bis hin zu Tippfehlern in Namen von Menschen, die mitgewirkt haben. Das ist wirklich sauber gemacht. Cool. Ja. Das mit dieser, der USB-C-Stecker ist unabhängig von der Drehrichtung. Physikalisch haben wir gesehen, nein, sicher nicht. Wenn sich alle an die Spezifikation halten, aus Sicht der Benutzerin, ja. Wenn du dich bei deinem Projekt absichtlich nicht daran hältst, wir kennen das ja, ne? USB-Stick, zweimal umdrehen, dann geht's, dann kriege ich ihn in die Buchse rein. Wenn ich jetzt aber diese Flash-Partition auf diesem Chip so 50-50 teile und sage, naja, wenn du ihn reinsteckst, zeige ich dir immer die eine. Außer du drehst ihn zweimal um, dann zeige ich dir die andere. Das bietet sehr viel Potenzial für Spaß am Gerät. Und ich bin sicher, wir werden da noch einiges sehen, was da kommt. Und wir haben auch live gesehen, auch wenn das eigentlich von der Drehrichtung unabhängig sein sollte, es zahlt sich schon aus, wenn ich das eine Kabelende einfach mal umdrehe und nochmal probiere. Oder das andere. Oder beide. Ist zumindest einfach probiert. Ne? Aber kann tatsächlich helfen, vor allem bei sehr günstigen Kabeln. Hilft das. Was haben wir jetzt so in dieser Gegenwart von USB? Also USB ist gekommen, um zu bleiben und geht hier nicht mehr weg. Das ist ganz, ganz klar. Die Abwärtskompatibilität zu den letzten 25 Jahren ist auch geil, weil ich kann wirklich alte Geräte immer noch weiterverwenden. Ihr habt das vielleicht beim letzten Jahr bei meinem Talk gesehen, wo ich einen Barcode-Leser von 1984 oder 87 über eine Kette von Adaptern mit USB dann tatsächlich hier zum Barcodes-Lesen gebracht habe an Thunderbolt 4 Ports. Ja? Hätte sich der Barcode-Leser auch nie träumen lassen. Hat aber funktioniert. Das heißt, wenn ihr ein Gerät kauft, wo USB verwendet wird, das hält schon noch. Ja? Das könnt ihr länger weiterverwenden. Das ist gut. Diese Zukunft, ja, die hat schon begonnen, weil USB 4 ist eine sehr zukunftssichere Konstruktion, auch für Anwendungen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Geräte mit USB 4 und Power Delivery 3.1, 3.2 sind am Markt, sind Realität. Dieser Laptop hat diese Sachen schon und der ist schon mehr als 2 Jahre alt. Ja. Das geht. Das ist wirklich verfügbar. Thunderbolt 5, jetzt kommen die ersten Geräte mit Thunderbolt 5 wirklich auf den Markt. Ich kann sie kaufen. Teuer, aber geht. Auch super, die EU Radio Equipment Direktive, ja, auch als Universal Charger Direktive bekannt, die schreibt vor, dass Kleingeräte USB Type-C zum Laden verwenden werden müssen. Und zwar ab 28. Dezember 2024. Das heißt, bis zum Congress können sie noch den alten Schrott verkaufen. Ab dann müssen Kleingeräte, so Telefone, Kameras, Spielkonsolen, mit USB Type-C geladen werden können. Das heißt aber auch, mit dem Type-C-Ladegerät, das ihr schon habt, ihr müsst da kein neues kaufen. Ihr könnt das weiterverwenden. Es funktioniert. Laptops sind davon auch betroffen, aber erst 2026, das heißt, die haben noch 2 Jahre Zeit. Aber mit 240 Watt kann man auch wirklich hungrige Geräte versorgen. Tesla-Spulen sind in der Direktive nicht direkt erwähnt, aber impliziert. Das heißt, coole Sache von der EU. Man denkt sich, das ist halt die EU, ne? Schön. Aber diese EU-Direktive ist in allen Mitgliedstaaten der EU direkt gesetzt. Es braucht keine lokale, nationale Umsetzung davon. Wir sehen aber die Auswirkungen von dieser Gesetzgebung, sehen wir weltweit. Ja? Weil nicht mal sehr große Firmen mit fruchtigen Logos bauen ein Gerät mit USB-C für den EU-Markt und mit proprietären Steckern für den anderen Markt. Das zahlt sich nicht mal für die aus. Das bringt es nicht. Das machen die tatsächlich nicht. Für euch persönlich hat das auch viele Vorteile. Ihr könnt Geräte, die ihr gekauft habt, länger weiterverwenden. Sie funktionieren mit mehr Geräten. Wenn eine Freundin zu Besuch kommt und ihr Handy laden will, habe ich das passende Kabel? Ja, USB-C funktioniert. Ist komplett egal, von welchem Hersteller dieses Gerät ist. Vielleicht den zweiten Port am Ladegerät nochmal probieren, damit es schneller geht. Aber es wird laden. Und wenn ihr unterwegs seid, braucht ihr nicht mehr 5 Ladegeräte, sondern nur noch 2. Eines für USB-C-Geräte und eines für Stacked. Diese Ladeschalen sind komisch. Aber ja. Vielleicht baut mal wer einen USB-C-Trigger für Stacked. Wäre sehr praktisch. Das steigert den Komfort, senkt das Reisegepäck. Ist eigentlich auch cool. Das alleine wird den Klimakollaps nicht mehr verhindern. Das tut mir sehr leid. Ist nicht so. Es wäre deutlich wirksamer, Autos in der Geschwindigkeit zu beschränken, als das Laden von USB-Geräten oder Datenübertragungen. Weil wir brauchen diesen Planeten schließlich noch sehr viel länger. Umgekehrt nicht. Damit ein ganz großes Dankeschön an alle, die mir geholfen haben bei diesem Talk. Ja, Columbia, Ellen, Zoe, Luto, TubeTime. Danke euch, dass ihr mir geholfen habt, mich bei meinem absurden Vorhaben, irgendwas über USB erzählen zu wollen, unterstützt habt. Und wir haben noch 4 Minuten 30? Sehr gut. Wenn ihr Fragen habt oder ein USB-C-Ladegerät oder Kabel habt, kommt nach dem Talk zu mir. Wir können uns das gerne gemeinsam anschauen mit dem Testgerät. Ja? Gerne auch bei einem Getränk. Ansonsten, ein paar Fragen gehen sich aus, oder? Wenn wir schnell sind.
Genau, ihr habt es gehört, viel Zeit haben wir nicht, deswegen ein paar schnelle Fragen. Ich bin schon unterwegs zu euch.
Schönen guten Tag, danke für den netten Talk. Ganz kurze Frage nur, und zwar, wie sieht das in der Spezifikation aus mit USB-Typ-C-Verlängerungskabeln? Sind die da vorgesehen oder habe ich einen Heizdraht gekauft?
Im Prinzip einen Heizdraht, kommt drauf an, ob 3 oder 5 Ampere. Im USB-Standard existieren offiziell keine Verlängerungen für gar nichts. Das ist auch der Grund, warum dieses eine Apple-Tastatur-Verlängerungskabel diese komische Nase hat. Damit ist es formal nach Standard kein USB-Stecker und existiert nicht. Nächste Frage, danke.
Woran erkennt ein Gerät, wenn es nass geworden ist? Weil manche Geräte sagen dann USB-Stecker nass. Wie machen die das?
Ich habe absolut keine Ahnung, aber wir können uns das gerne gemeinsam nachher aus diesem Internet heraussuchen. Vielleicht haben die einen Feuchtigkeitssensor irgendwo eingebaut.
Du sagtest gerade eben, diese Alternate Functions, die werden dann ausgehandelt. Ja. Und da sind jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 4 Pärchen. Können die auch unterschiedliche Alternate Functions haben?
Wenn du genug Bandbreite hast, müsste das gehen. Allerdings nur, wenn du einen Hub oder einen Dock dazwischen hast, weil die Modi werden immer nur zwischen Portpartnern ausgehandelt, also auf der direkten Verbindung Punkt zu Punkt.
Danke für den Talk. Du hast gerade gezeigt, dass eine Thunderbolt-Kabel, das hat Zertifikate. Jetzt, wenn man in Operations gearbeitet hat, kennt man die Frage, die jetzt kommt, laufen die aus?
Ich zweifle, dass dieses Zertifikat von Let's Encrypt oder Zero SSL ausgestellt wurde und kann auch, glaube ich, nicht über ECMI verlängert werden. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Komm nachher bitte gerne zu mir. Ich notiere mir die Frage, ich kriege das raus für dich und melde mich bei dir. Okay?
Ja, hallo, danke für den Talk. Eine Frage hätte ich. Wo kriege ich denn so ein gutes Kabel günstig her und woran erkenne ich das? Ich habe ganz viele, die günstig waren und leider nicht so gut sind.
Ja, komm doch mit deinen Kabeln nachher gerne zu mir und wir schauen uns an, wie günstig die waren. Die Bezeichnung Full-Featured Kabel steht tatsächlich mit genau dieser Bezeichnung im Standard explizit so drinnen. Das heißt, wenn ein Kabel sagt, ich bin Full-Featured, hast du große Hoffnungen, dass es tatsächlich alle 18 Adern da drinnen durchverbunden hat. Die meisten von den guten Kabeln sind halt nicht die billigsten. Ja, das darf dann auch mal 10 Euro oder 12 oder 15 Euro kosten. Dafür kann es nachher halt auch Alternate Mode und schnell laden und schnelle Daten und ist zuverlässig und der Stecker hält wirklich 10.000 Plug Cycles aus und so weiter. Also nicht am falschen Ende sparen, also auch nicht an beiden Enden des Kabels sparen. Es gibt zertifizierte Kabel, die heißen dann wirklich Certified. Das hilft tatsächlich.
So, eine letzte Frage, eine kurze, schaffen wir noch.
Ja, ich weiß nicht, ob sie kurz wird, aber Jetzt haben Alice und Bob so ein schönes Apple-Handy und ein wunderschönes weißes Kabel. Die beiden Dinger können sich ja neuerdings auch gegenseitig laden, je nachdem welches mehr Strom hat. Und es ist blöderweise verdreht. Nun ist, Bob mittlerweile voll, Alice wird leerer und es wechselt, weil wir ja gesehen haben, es kann ja wechseln. Brennt eins davon?
Sollte nicht, wenn doch, es gibt diese kleinen roten Geräte, denen kannst du das beenden. Ansonsten, wenn du das machst mit zwei Handys, die sich gegenseitig anfangen zu laden, hast du deinen persönlichen Switch-Moment erlebt und sie werden einfach dafür sorgen, dass sie gleichmäßig leer werden. Finde eine Freundin mit einem Ladegerät für dich. Ja, du kannst es nicht selber beeinflussen.
Gut, haben wir noch unerwartet viele Fragen unterbekommen. Vielen Dank euch für die kurzen Fragen. Vielen Dank hier nochmal für den Vortrag und dann euch noch einen schönen Abend.
GPMM.